So. Ja, Vater Gott, himmlischer Vater, unsere Zeit steht in deinen Händen, Vater. Du erhältst uns, du bewegst uns, du hast uns erschaffen, du hast uns gedacht, bevor wir hier auf die Welt gekommen sind. Und du führst uns und leitest uns durch deine Gnade, durch deine Liebe, die sich in Heiligkeit, die sich in Rechtschaffenheit, die sich in Fürsorge, in Mitgefühl, durch Ermahnung, durch all das sich auswirkt. Danke, dass du unser Vater bist, dass wir nicht alleine sind. Wir sind hier nicht alleine, wir haben hier einander, aber auch wenn wir alleine wären, wären wir immer noch nicht alleine, weil du bist immer bei uns, Vater. Und wir danken dir, dass wir uns gemeinsam dir begegnen können, in deinem Wort, Jesus, dass er uns leitet, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir lernen von ihm auf neue Weise zu denken und dass du uns, ja, uns begleitest, unser echter Hirte bist, der uns weidet, Vater. Und ich bitte, dass du jetzt durch dein Wort sprichst. Und dass wir von dir mehr erkennen, von dem, was du denkst über unser Leben, über dich, über dein Wort, über deine Schriften, Vater, und wie unsere Beziehung mit dir ist, Vater. Dass du uns ja, stärkst und aufbaust dadurch, Vater. Gott, ich danke dir und ich bitte im Namen von Jesus. Amen. So, der Titel der Predigt heißt Der losgebundene Esel. So ein bisschen so ein bildhafter Titel, dachte, bleibt besser in Erinnerung vielleicht. Der losgebundene Esel. The Untied Donkey auf Englisch. So, und bevor ich zu dieser Pointe komme, würde ich gerne dahin ein bisschen hinleiten. Ja, also es kommt, die Pointe kommt noch mit dem Esel. Aber im Grunde beschäftige ich mich sehr viel mit jetzt letzter Zeit mit Bibel, mit den Schriften und mit Auslegung der Schriften und wie die Gemeinden, die Juden früher, die das verstanden haben, gelesen haben, praktiziert haben, wie haben das die ersten Christen gemacht, was ist durch die Jahrhunderte passiert und das ich sehe da sehr viele Schätze, die ich finde, die sehr viel ja, sehr viel Licht ins Dunkle bringen und mich persönlich sehr aufbauen und mich ja, in meinem Glauben sehr, sehr stärken. Und ich dachte, ich teile das mit euch. Lass uns zu Beginn Matthäus 5, Vers 3 zusammen lesen. Matthäus 5, Vers 3. Da sagt Jesus auf seiner glorreichen Predigt auf dem Berg. Er sagte: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So, wer von euch möchte glücklich sein, glücklich zu preisen sein? Bessere Frage ist, wer möchte es nicht? Und das ist eher eine rhetorische Frage. Also ich erwarte jetzt keine Antworten. Und jetzt. Ich meine, das ist wirklich ein der Schlüsselverse, der sehr, sehr viel, glaube ich, aussagt. Und jetzt in Bezug auf die Bibel. Wie kann man das verstehen? Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. In Bezug darauf, wie ich die Bibel lese. Ich erinnere mich, und hier musste ich mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war es so, dass irgendwie, das war gerade zwischen eine Zeit zwischen zwei Arbeiten bei mir, wo ich Job gewechselt habe. Da hatte ich ein bisschen Zeit zwischendurch, wo ich wusste, okay, cool, ich habe einen neuen Job, also muss ich nicht mehr mich darum kümmern, zu suchen, habe ich mehr Zeit. Und dann habe ich mit Frank, mit Jürgen, mit noch jemand, wir haben zusammen irgendwie viele Sachen bewältigt, also viele Gespräche geführt und viele Bibelstudien gemacht mit verschiedenen Leuten und ich weiß noch, dass ich hatte das Gefühl so, wow, also eigentlich haben wir es echt verstanden. Ne? Also eigentlich haben wir es wirklich durchdrungen, wir wissen eigentlich so im Grunde alles, so, was so wichtig ist. Ne? Und ich weiß noch, wir saßen da bei einer Gemeindefreizeit und wir haben uns irgendwie unterhalten noch darüber. Ja, nach dem Motto, ja, also eigentlich, Gott hat eigentlich uns alles offenbart, eigentlich haben wir alles verstanden. Und ich weiß nur, ich habe da gedacht, ja, klingt irgendwie, stimmt irgendwie toll, fühlt sich da so gut an, aber irgendwas irgendwie stimmt da nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich war so genau der Moment, wo ich wahrscheinlich das nicht so ganz war, dieses Arm vor Gott, sondern wo ich dachte, ja, eigentlich habe ich es, ne? Ich habe es im Griff, ganze Erkenntnisse und das ganze Wissen. Und jetzt Jahre danach habe ich eigentlich viel mehr Fragen als Antworten als von früher. Also früher hatte ich weniger Fragen. Jetzt hatte ich mehr Fragen zwischenzeitlich. Und diese Fragen haben noch mehr Fragen bewirkt. Und das, ich glaube, das hat mir geholfen, so zu sehen, ja, es ist eigentlich gut, arm zu sein, weil diese Fragen, die leiten mich eigentlich auf eine sehr, sehr, sehr gute Bahn, wo ich immer wieder sehe, dass Gott tatsächlich antwortet. Und es gibt tatsächlich Antworten auf Fragen, wo ich dachte, nee, es gibt gar keine Antwort. Oder man kann es nicht rausfinden. Und das finde ich super ermutigend. Und also diese Attitüde, arm zu sein vor Gott, von Gott etwas zu erwarten, und dann gibt er das. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt letztens ein paar Bücher gelesen, ein paar Sachen angeschaut, so über die Art und Weise, wie wir Bibel lesen können, mit dieser Attitüde arm sein vor Gott. Und dabei ist mir also ein Zusammenhang aufgefallen, der von einigen Theologen, historischen Wissenschaftler so ein bisschen ausformuliert wird. Und zwar der Zusammenhang, dass es in der Bibel zwei Richtungen gibt, wie man ja, Gott begegnet, wie man der Schriften auch begegnet. Und zwar die eine Richtung könnte man benennen wie bedingungsloser Gehorsam, unquestioning obedience auf Englisch. Und die andere Richtung heißt vertrauensvolles Hinterfragen, faithful questioning. Also zum einen bedingungsloser Gehorsam und zum anderen vertrauensvolles Hinterfragen. Bei bedingungsloser Gehorsam im Fokus liegen die Regeln, die es zu befolgen gilt und wo im Fokus eigentlich liegt mein Tun. Was mache ich? Ja? Tue ich das, was ich sehe, was ich lese? Bei vertrauensvollem Hinterfragen im Fokus liegt das Lernen, auf neue Weise zu denken. Im Fokus liegt dieser Verwandlungsprozess, der Gott mit mir vorhat, mit meinem Herzen. Im Fokus liegt das Abbild Gottes zu sein. Also nicht so sehr Fokus auf Tun, sondern auf Sein. Und bei beiden hat es was mit Gehorsam zu tun. Ja, beim ersten, bei diesem bedingungslosen Gehorsam, das ist einfach, ich erkenne einfach an, Gott ist größer und ich gebe auf und ich möchte einfach ihm befolgen, die Gesetze. Bei dem anderen geht es auch um Gehorsam, aber eher von innen heraus. Nicht, weil ich das gesagt bekomme, sondern weil ich lerne, so zu denken, wie Gott denkt, wie Gott es will. Bei dem bedingungslosen Gehorsam hat es jetzt in Bezug auf dieses Armsein vor Gott, meistens hat es mehr den Anschein, arm vor Gott zu sein, aber öfters dieser bedingungslose Gehorsam, weil es nicht einfach an sich heranlässt, lässt das Wort Gottes und Gott eigentlich gar nicht so sehr tief an sich heran, sondern es bleibt auf der Oberfläche von Taten. Und bei vertrauensvollem Hinterfragen ist es also diese Armsein vor Gott, ist es eine Frucht davon. Also wenn ich Gott folgen möchte und mein Herz von ihm bewegen lassen möchte, dann automatisch entstehen Fragen. Und diese Fragen führen mich dazu, dass ich wirklich mehr verstehe und begreife und erfasse, wie denkt Gott? Was ist seine Art und Weise zu denken? Und das ist ein Prozess, was erfordert eben diese Fragen, die nach und nach Neues bewirken in mir. Interessant ist, dass in der Bibel, wie gesagt, gibt es diese zwei Richtungen sehr, sehr deutlich. Und es gibt auch eine Entwicklung in der Bibel selbst in Bezug auf diese zwei Richtungen. Im Alten Testament, die Mehrheit der Geschichten zwischen Gott und seinem Volk, bewegt sich eigentlich in diesem bedingungslosen Gehorsam-Raum. Also nach dem Motto, gehorche und dann wird es dir was Gutes widerfahren, Segen. Und nicht gehorche und du wirst verflucht sein. Das lesen wir zum Beispiel in 5. Mose in Deuteronomium 28. Das ist wirklich sehr, sehr plakativ. Aber da ist es sehr plakativ, aber durch die ganzen vielen anderen Geschichten, das ist einfach immer wieder in der Geschichte, wo sie sich genauso verhält. Ne? Gott sagt was, du musst gehorchen, ohne Fragen zu stellen. Fragen stellen ist etwas, Gott nicht vertrauen. Und das ist so ein Großteil von Gesetzen, also von Tora, und aber auch von eigenen Auseinandersetzungen auch mit Propheten im Alten Testament. Aber, und das ist interessant, in den gleichen Schriften im Alten Testament gibt es auch diese andere Richtung, die Richtung von vertrauensvollem Hinterfragen. Zum Beispiel Hiob, ja, der sagt, nee, das stimmt nicht. Also der Konsequenz davon, dass ihm jetzt alles widerfahren ist, ist nicht, weil ich nicht gehorsam gewesen bin, nicht, weil ich schuld bin. Und seine Freunde sagen, doch, das muss daran liegen. Und er sagt, nein, so ist es aber nicht. Und seine Freunde sagen, doch, das muss daran liegen. Und er sagt, nein, so ist es aber nicht. Und seine Freunde sagen, doch, es muss daran, das bewegt sich 30 Kapitel lang, geht es so. So bewegt sich das. Und das, am Ende gibt Gott dem Hiob ein gutes Zeugnis und sagt, anders als die Freunde, die nach diesem bedingungslosen Gehorsam Formel gedacht haben, gibt er denn ein schlechtes Zeugnis und ein gutes Zeugnis dem Hiob gegenüber. Oder wir sehen es auch in mit dem Volk, bösen Volk Ninive. Im Buch Jona ist die ganze Quintessenz oder eine von den großen Quintessenzen von dem Buch, wozu Gott uns da aufruft, ist zu sagen, Gott kann auch Gnade den Feinden, deinen Feinden gegenüber erweisen, nicht nur dir, wenn du dich gut benimmst. Zwei Propheten weiter im Buch Nahum, spricht wieder Prophet Nahum von diesem Volk Ninive, die vernichtet werden sollen. Also es ist so, das finde ich sehr, sehr spannend und interessant, dass in den Schriften selbst, also sogar im Alten Testament, auch da schon, es ist nicht so eine Richtung, es ist alles komplett klar, sondern es gibt wirklich so ein Ringen, also wo die verschiedenen Propheten und verschiedenen an verschiedenen geschichtlichen Stellen miteinander debattieren und überlegen, nee, ist es doch anders. Also zum Beispiel Erster Könige wird ausgelegt in Chronik, im Buch Chronik, und wo der Chronik-Schreiber sagt, nee, also nicht so wie in Erster König, wo angeblich Gott immer dir Sieg beschert hat und immer an deiner Seite war. Nee, das stimmt gar nicht. Oder Jakob, ne? Der Jakob ringt mit dem Engel des Herrn und Gott sagt am Ende, du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, was bedeutet Ringen mit Gott. Und dieses Ringen, das ist nämlich dieses auch so dieses vertrauensvolle Hinterfragen. wie Abraham sagt, wird der Herrscher der Welt nicht gerecht urteilen, wo es um die Ausrottung von Sodom und Gomorra ging. Das ist wirklich dieses echtes Ringen. Und das zeigt uns die Bibel als etwas, was wo es gutes Zeugnis gezeigt wird, was wir in Jesus sehen. Wo Jesus sagt, in Johannes 9, wo die Jünger fragen, was ist mit diesem blinden Mann, der von Geburt an blind war? Sind es seine Eltern gewesen oder ist er selber schuld? Und Jesus sagt, wer da noch? Oder in Lukas 13, wo es davon die Rede ist, dass ein Turm auf Leute gefallen ist. Und Jesus sagt, denkt ihr, waren die schlechter als die anderen? Und das bringt wieder, Jesus bringt es wieder zum Licht und gibt quasi diese kleineren Propheten oder kleineren Stimmen im Alten Testament, in Vergleich zu den großen, eigentlich gibt er denen mehr Recht auf Offenbarung Gottes, wie Gott ist und wie sich Dinge verhalten, als dem großen Teil sogar. Und das finde ich sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Das führt mich zu anderen Bibelstellen und Ansichten, wo ich sehe, wie möchte Gott, dass wir Bibel lesen. Also inwieweit ist dieses vertrauensvolle Hinterfragen spielt eine Rolle in meinem Leben? Also wie ist es bei mir? Wie viel bewege ich mich darin, okay, ich will es einfach gehorchen, weil das ist Gott. Und wie viel nimmt es den Raum? Nee, eigentlich ist es gut, nachzudenken. Was bedeutet das genau? Und was heißt das in meinem Leben? Vielleicht sogar braucht es mehr Nachforschen, Nachdenken, als einfach nur akzeptieren und dann fühle ich mich gut und demütig. Und da ist es sehr auffällig, wie Jesus eigentlich die Bibel gelesen hat, die Schriften im Alten Testament. Zum einen hinterfragt er diese, indem er den tieferen Sinn darstellt von dem, was die Schriften sagen. Und zum Teil aber sagt er, denkt nicht, dass ich gekommen, um Gesetze und Propheten aufzuheben. Warum sagt er das denn? Weil das es einen Anschein haben kann, wenn man dann ihm zuhört. Aber eigentlich offenbart er, was in größerem Bild, wie Gott wirklich denkt. Und zum Beispiel, wenn er mit Bergpredigt beginnt und sagt, ihr habt gehört, aber ich sage euch. Ja? Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, leistet keinen Widerstand. Ja? Und das ist so diese Vertiefung. Oder liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde, habt ihr gehört. Es gab eigentlich kein Vers, der das so genau sagt, aber in diesem großen Geschichte, Zusammenhang, kann man daraus das durchaus so durchlesen. Und Jesus sagt aber, nee, er dreht das komplett auf den Kopf und sagt, liebe deine Feinde. Und Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Und er praktiziert das auch, dass wir ihm nachfolgen sollen in diesem Hinterfragen, indem er Fragen stellt. Jesus stellt andauernd Fragen in der Bibel. Das ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen, aber jetzt habe ich so ein bisschen mehr selber nachgeforscht. Es ist wirklich so, dass es nicht so hinkommt und sagt, jetzt so ist es und jetzt das ist die neue Regel und das befolgen. Ja, er sagt, jetzt liebt einander, so wie ich mich geliebt habe, das stimmt, das sagt er. Aber die meiste Zeit ist es wirklich eine Interaktion, wo er Leute animiert, nachzudenken. Und wo sie wirklich von innen heraus lernen zu verstehen, okay, wie könnte es sein, wie denkt Gott? Ich gebe euch ein paar Beispiele. In Johannes, also ich gehe es an einigen Stellen durch, nicht aufmachen, sonst wird es zu lange dauern, deswegen gehe ich es ein bisschen flotter durch. Michael, ich gucke dich an, dass ich nicht zu schnell bin. Also in Johannes 8, Vers 7 sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Ja, Jesus macht keine Regel jetzt hier, sondern animiert Leute nachzudenken, sich selbst zu reflektieren. Wie bin ich im Vergleich zu dieser Frau? Bin ich wirklich in der Lage zu sagen, nee, ich werfe den Stein, weil ich eigentlich besser bin? In Matthäus 16, Vers 26 sagt Jesus: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Jesus stellt eine Frage: Was nützt es dir? Also es ist anders, als zu sagen, nee, du musst das machen, sondern überleg's, überlege, wofür du dein Leben leben möchtest, was wirklich zählt, was bleibt. In Matthäus 7, Vers 3 sagt er: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Es ist wieder, also wo er animiert nachzudenken und zu reflektieren. Das macht mich demütiger und liebevoller anderen gegenüber, und zwar von innen heraus. Es ist nicht, dass er sagt, nee, du gehörst, das darfst du nicht urteilen, sondern sagt, warum, also denk nach. Machst du es auch nicht, oder fälligst? Und das motiviert mich von innen heraus. In Matthäus 16, Vers 15 sagt er, nachdem er gefragt hat, was denkt ihr, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und dann sagt er: Und ihr, für wen haltet ihr mich? Und man könnte denken, hey, also Jesus, nach 3 Jahren zusammenlaufen, so stellst du eine Frage, klar, sagst du dir andauernd dein Königreich, na, du bist der Messias. Aber nee, der wollte wissen, was denkst du, Petrus? Was denkst du, Johannes, wer ich bin? Und ich glaube, das ist, wenn Jesus denn diese Frage stellt, stellt er auch diese Frage auf mir und dir. Was denke ich wirklich? Wer er ist. In Matthäus 6, 27 sagt er: Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Er gibt uns Perspektive in Richtung Befreiung aus der Sklaverei der Ängste, zum Leben im Vertrauen auf Gott. Aber er macht das durch eine Frage, dass ich da wirklich nachdenke, stimmt, es fällt mir immer noch schwer und ich brauche wirklich mehr, aber hey, Jesus fragt mich, stimmt, dass ich ein Stück weit befreie ich mich auch dadurch, dass ich diese Frage mir selber beantworte. Johannes 21, Vers 16 sagte: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Hier ist es offensichtlich wichtig, dass wir in Beziehung mit ihm denken. Was ist zwischen uns mit Gott und zwischen uns zueinander, weil er sagt danach: Liebst du mich, weide meine Schafe. Ja, das ist immer, es geht um gleiche Richtung. Liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Menschen wie dich selbst. Und das ist eine Aussage, aber hier fragt er das. Und das bewirkt mehr, dass ich nachdenke und das hinterfrage. Was glaube ich? Oder er sagt in Johannes 6, 4, 7, 2, 67: Wollt ihr auch etwa weggehen? Weißt du, was du willst? Willst du vielleicht weggehen? Und wenn ja, warum? Petrus sagt zu ihm, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast die Schlüssel zum ewigen Leben oder sowas in der Art. Und noch eine Stelle, wo ich jetzt mehr darauf eingehen möchte eigentlich. Jesus ist andauernd an Sabbat macht er andauernd etwas, was Leuten total quer im Magen stellt, wo sie nach dem Alten Testament eigentlich ziemlich deutlich das interpretiert haben. Nee, so ist die Schrift. Und Jesus macht andauernd etwas an Sabbat, was man nicht machen darf. Na, wie hier in Lukas 6, Vers 9 sagt er: Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte: Ich frage euch, was ist richtig? Am Sabbat Gottes Gutes zu tun oder Böses, einem Mann das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen. Ich glaube, durch diese Fragen tut Gott und tut Jesus das, was er die ganze Zeit im Sinne hat, nämlich er will unser Herz erreichen und er schreibt sein Gesetz in unser Herzen rein. Es ist nicht ein Gesetz von Buchstaben, wo du das liest und das befolgst, was richtig ist, sondern das ist etwas, was in mir passiert, ein Gesetz, was Gott in mein Herz legt, was er in Jeremia 31 prophezeit, was er tun wird. Und jetzt kommen wir zu dem losgebundenen Esel. Jetzt kommt die Pointe. Wie, so ein bisschen einmal, lass uns einmal eine Bibelstelle noch lesen zusammen, wo Jesus das nochmal explizit macht, das mit, wie er mit Sabbat, mit dem Gebot von Sabbat umgeht. Und ich meine, das Thema Sabbat ist ein sehr großes Thema, ein sehr interessantes Thema. Aber ich möchte gerne einfach eher in die Richtung schauen, okay, wie hat Jesus eigentlich, was lernen wir daraus, wie wir die Bibel lesen, was Jesus uns hier beibringen möchte. Lukas 13 lesen wir, Verse 10 bis 17. Lukas 13, Verse 10 bis 17. Da steht: Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Geist geplagt wurde. Sie war ganz verkrümmt und konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. In gleichem Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und sagte zu den Leuten: 6 Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder, pass auf, Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese Frau aber, die eine Tochter Abrahams ist und die der Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Was will Jesus uns hier beibringen, indem er mit einem Beispiel vorangeht, wie er die Schriften interpretiert? In Exodus 20, also 2. Mose 20, Verse 8 bis 10, ist tatsächlich, das ist innerhalb von 10 Geboten, das dritte Gebot ist, von Sabbat reinzuhalten. Da steht, Vers 8 lese ich, Exodus 20, Vers 8 bis 10. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und, pass auf, dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Das ist das Gesetz. Nicht nur irgendwo in Propheten, weil sie interpretieren dieses Gesetz. Nein, das ist das Gesetz selbst. Nicht nur irgendwo in 5 Buchbücher Mose. Nein, es ist eins von 10 Geboten. Und man kann diesen Synagogenvorsteher verstehen, wenn er sagt: 6 Tage, er zitiert ja, sagt: 6 Tage darfst du arbeiten und am siebten, das ist Ruhetag, da nicht. Das geweiht dem Herrn, das ist heilig. Jesus offenbart uns, was heilig ist, was Sabbat halten bedeutet. In den Jahrhunderten vor Christi gab es viele Debatten zwischen verschiedenen Gruppierungen von Juden, die genau sich natürlich darüber Kopf zerschlagen haben, was bedeutet das genau Arbeit am Sabbat? Und hin und her gab es die Interpretation hin und her. Und natürlich die Vorgehensweise war, je gläubiger du bist, umso radikaler du bist im Halten von diesem Gebot. Aber Jesus macht hier einen Punkt. Ich meine, er könnte tatsächlich einen Tag später diese Frau heilen. Hat sie gesehen? Könnte vielleicht anders kommen. Nein, er macht es aber immer wieder. Das ist immer wieder, dass er am Sabbat macht, wo die Leute durch das Loch im Dach diesen Mann runterfahren. Das war auch am Sabbat und Jesus sagt, steh auf und trage deine Karre. Oh nein, das ist Sabbat, das darf man nicht machen. Einen anderen Mann heilt er und jetzt diese Frau. Ich glaube, Jesus möchte uns hier etwas mitteilen. Er möchte uns wirklich mit unserem Bezug auch darauf, wie wir diese Treue der Bibel gegenüber, Treue den Schriften gegenüber interpretieren. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Juden jahrhundertelang ein Vater, na, steht hier in Exodus 20, spricht hier von seinen Sohn und Tochter und Sklave, Sklave und Vieh. Ein Vater sieht seine Tochter, sie ist krank und schafft nicht, Essen hat Essen nicht geschafft zu besorgen, weil sie keinen Mann hat. Und er denkt im Herzen, oh, was mache ich jetzt? Soll ich meiner Tochter helfen, wo sie krank ist? Nein, ich bin Gott treu und vertraue auf sein Gebot, dass Sabbat heilig ist. Also vertraue ich Gott, indem ich sage, er will sich um sie kümmern. So eine Auseinandersetzung kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich sehe aber, was Jesus hier macht. Er sagt, denk mehr in Beziehung. Denk mehr, was bedeutet es für Gott, heilig zu sein? Was an einer anderen Stelle sagt, heilig zu sein ist, perfekt zu sein, wie Gott ist, deine Feinde zu lieben. So seid ihr Kinder Gottes. Und das motiviert mich, wirklich frei nachzudenken. Nicht so sehr versuchen, etwas zu halten, sondern vielmehr versuchen, etwas zu verstehen, wie Gott denkt, auf neue Weise zu denken. Heute Morgen, jetzt werde ich mich verletzlich machen. Heute Morgen hatte ich eine Situation, wo ich dachte, ich kenne zwei Personen, wo ich denke, ich weiß, dass sie am Kämpfen gerade sind, wo sie viel zu kämpfen haben, auch mit Gott. Und ich dachte, das wird ihnen diese Predigt echt gut tun. Also schreibe ich denn mal, dass sie an der Predigt teilnehmen. Und dann habe ich gedacht, oh, Moment, Vlad, jetzt machst du dich so wichtig. Jetzt bist du jetzt ganz im Mittelpunkt, stellst du dich in den Mittelpunkt, dass die deine Predigt unbedingt zuhören sollen, kommen sollen. Du lässt sie extra ein, ja? Nee, 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 das mache ich nicht. Ich will ja heilig sein, ich will demütig sein, also ich überlasse das lieber Gott und ich vertraue auf ihn, so wie dieser Mann mit der Tochter. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist genau das Gegenteil, was Gott will. Er will nicht, dass ich versuche, meine Sicherheit daraus zu gewinnen, dass ich etwas erfülle, dass ich heilig bleibe, rein bleibe, sondern er bewegt mein Herz so viel mehr dadurch, dass ich versuche zu denken wie er, dass ich an diese Leute denke und denke, vielleicht hilft das denn wirklich, vielleicht nicht, aber ich denke nicht an mich, ich denke an sie. Und dann habe ich es geschrieben und gesagt, nee, es ist besser, vielleicht ist es wirklich etwas, was hilfreich sein kann. Vielleicht nicht, aber das mache ich einfach mal. Und ich lasse los, meine Sicherheit, demütig gewesen zu sein und gehe los vielmehr, was bedeutet zu geben und miteinander zu teilen. Und ich glaube vielmehr, dass das Gott wahrscheinlich freut, als wenn ich rein geblieben bin in meinem Herzen, dass ich nicht die Gefahr eingegangen bin, nicht demütig zu sein. Und ich mir merke, das macht wirklich viel in meinem Herzen, wenn ich mit diesen Dingen mich so ringe und auseinandernehme. Wie verstellt Gott eigentlich viele Fragen? Wie sieht er mein Leben? Viele Fragen, die sich mir immer wieder im Laufe der Jahre sich gestellt haben, wo ich da einfach gesagt habe, nee, Gott ist einfach anders, ich werde es nicht verstehen und weiter geht's. Und nee, vielleicht will Gott, dass ich genau da einen Halt mache und vielleicht einen längeren Halt mache. Zum Beispiel vor 2 Jahren habe ich wirklich gesehen, wirklich immer wieder dieses Thema, dass ich Angst vor Gott habe. Dass in bestimmten Bereichen immer so ein Damoklesschwert über mir hängt. Ich will das nicht. Ich will das angehen. Ich will, dass Gott sehen, was denkt Gott eigentlich? Und ich bin wirklich auch weiter, Gott hat mir wirklich viele Antworten gegeben. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich glaube, so wie ich das hier sehe, wie Jesus das macht, das ist echt, wo er unser Herzen wahrscheinlich auch verwandeln möchte, dass wir wirklich nachfragen und nachforschen und die Antworten können ganz überraschend sein. Ich finde es sehr überraschend, wie Jesus hier mit der Schriften umgeht und an anderen Stellen noch krasser. So, lasst uns dann gleich zum Abendmahl gehen mit diesen Gedanken darüber, dass wir die Sicherheit nicht aus dem Verständnis der Regeln nehmen, die uns wie diese Pharisäer, wie Leute offensichtlich blind gemacht haben, für das, was Jesus hier vollbricht, ein Akt der Liebe, ein Akt der Gnade, ein Akt der Heilung und wie großartig das ist. Sondern dass wir einen lebendigen Gott haben, auf den wir zählen, auf den wir hoffen, der uns sehen macht, von innen heraus. Und wenn du Fragen hast und wenn du Zweifeln hast, dann bist du wahrscheinlich genau da, wo Gott das auch gut heißt. Genau da, wo viele im Alten Testament auch gewesen sind und auch im Neuen, mit vielen Fragen, wo es dazu geführt hat, dass sie wie Hiob durchgerungen hat und am Ende Gott treu geblieben ist, indem er seine echte Frage beantwortet bekommen hat. Auf andere Weise, als er es gedacht hatte. Aber es hat einen Frieden gegeben. Und wenn du Zweifeln und Fragen hast, dann kannst du dich freuen, dass du arm vor Gott sein kannst damit. Du musst nicht stark sein, indem du alles weißt und alles verstehst. Sondern du kannst arm sein, Gott freist es gut und er sagt, das ist besser. Selig sind die, die arm sind vor Gott. Lass uns zum Schluss zum Abendmahl Jeremia 31 lesen, in Verse 31 bis 34. Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Ab Vers 31. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie auf dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen neuen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkenne den Herrn, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld. An ihre Sünde denke ich nicht mehr. Lass uns gleich zum Abendmahl gehen und uns daran erinnern, dass Gott unser Herz bewegt dadurch, dass er uns vergibt. Er schreibt sein Gesetz in unser Herz und er bewegt uns dazu, dadurch, dass wir frei sind, weil er uns vergeben hat. Wir sind frei, nicht mehr Angst zu haben zu müssen, etwas zu erfüllen, sondern er hat uns vergeben. Und deswegen kann ich frei sein und von innen heraus sein Gesetz in mir wachsen lassen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns beibringt, was Gott uns beibringt und wo er ja, für uns stirbt am Kreuz, wo er sagt, so liebe ich euch und ich vergebe euch. Lass uns zum Abschluss beten. Vater Gott, himmlischer Vater, vielen Dank für deine Vergebung. Vielen Dank für deine, wie du an uns denkst, Vater, dass du uns befreist von unserer Schuld, die uns plagt, die uns verzwingt, die uns versklavt, irgendwo zu denken und aus irgendwelchen Ängsten zu agieren, sondern du befreist uns, mit dir zusammenzuleben, in dir zu wandeln, in Freiheit zu wandeln. Du lässt dein Leben für uns hin, sodass wir niemals daran zweifeln können, dass du uns tatsächlich vergibst und liebst. Wenn du sagst am Kreuz hängend, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun gleich Gott zu uns nehmen, lass uns daran erinnern, dass du für uns dein Leben gegeben hast, uns vergibst, wenn wir, Blut, wenn wir Wein und Saft trinken, dass wir an sein Blut denken, was er uns für uns gegeben hat. Vielen, vielen Dank und ich bitte im Namen von Jesus. Amen.